willkommen zur 28. Ausgabe von Literamur mit Sigrid Brinkmann. Vor gut 40 Jahren betrat Leyla Sebar mit Fatma ou les Algériens au Square die literarische Bühne, bald gefolgt von Scheherazade, 17 ans, brune, frisée, des yeux verts, dem ersten Band der Scheherazade-Trilogie. Seit ihren Anfängen als Schriftstellerin hat Leyla Sebar alle literarischen Formen erkundet und ein umfangreiches und beeindruckendes Werk geschaffen. Als Tochter einer französischen Mutter und eines algerischen Vaters erforscht sie Themen, die sich ihr geradezu aufgedrängt haben. Migration und Exil, die algerische Kolonialgeschichte, die Zerrissenheit zwischen zwei Ländern und zwei Kulturen, die Suche nach ihrer eigenen Stimme und die Verweigerung der Weitergabe der arabischen Sprache durch ihren Vater. Anlässlich des 60. Jahrestages der Abkommen von Évian hatte das Netzwerk der universitären Frankreich- und Frankophoniezentren 2022 Veranstaltungen zum Thema 60 Jahre nach dem Algerienkrieg erinnern, bewältigen, versöhnen geplant. Ein Gespräch mit Leyla Sebar konnte erst im Oktober 2023 an der Freien Universität Berlin stattfinden. Eingeladen wurde die Autorin von Ulrike Schneider, Professorin am Institut für Romanische Philologie, und von Marie Jacquier. Geboren wurde Leyla Sebar in Afluh im Westen von Algerien. 1961 kam sie nach Frankreich, um in Aix-en-Provence zu studieren. Es war das Jahr, in dem die Seine rot war, um den Titel eines ihrer Bücher zu zitieren. In diesem Buch berichtet sie von einer großen Demonstration, bei der am 17. Oktober 1961 Tausende von Algeriern in Paris demonstrierten. Die Polizei jagte die Immigranten. Maurice Papon hatte den Befehl dazu erteilt. Mehrere hundert Menschen starben auf den Straßen und in der Seine. Papon blieb Polizeipräfekt, wurde später zum Abgeordneten der Nationalversammlung gewählt und danach noch zum Minister, bevor er endlich für seine Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs, insbesondere die Deportation jüdischer Bürger, vor Gericht gestellt wurde. Die Morde an den Algeriern wurden jahrzehntelang tabuisiert. Ich habe Leyla Sebar gefragt, wann sie das Ausmaß des Verbrechens begriff und wann das Bedürfnis entstand, darüber zu schreiben.
Oui, alors à propos de cette journée du 17 octobre 1961, moi j'étais à Aix-en-Provence pour des études de lettres.
Am 17. Oktober 1961 war ich in Aix-en-Provence, um Literatur zu studieren. Algerien hatte ich völlig vergessen. Das Land interessierte mich nicht. Ich war nicht geflohen. Meine Eltern haben mich nach Frankreich geschickt, damit ich dort ein Studium der Geisteswissenschaften absolviere. Was an jenem 17. Oktober geschah, davon habe ich erst später erfahren. Ich litt jahrelang an einer Art Amnesie in Bezug auf mein Geburtsland Algerien. Ich kann nicht einmal mehr genau sagen, wann mein Buch La Seine était rouge, die Seine war rot, herausgekommen ist. Aber sicher ist, dass Algerien mich seither nicht mehr verlassen hat. Und ich denke, das wird bis zu meinem Tod so sein.
Et c'est au moment où l'Algérie a fait retour que elle ne m'a plus quitté. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ma mort, je pense.
Je voudrais qu'on regarde ich möchte, dass wir uns die Jahre ihrer Kindheit und Jugend in Algerien genauer ansehen. Ihre Eltern, René Bordard und Mohamed Sebar, waren beide Französischlehrer und Schuldirektoren. Ihre Mutter sprach kein Arabisch und ihr Vater tat nichts, damit sie seine Muttersprache lernten. Später schrieben sie, alles, was ihnen gegeben wurde, sei die Landschaft gewesen, die, ich zitiere, Landschaft der Kindheit. Wie sah die Landschaft aus, in der sie sich als Kind bewegten?
Es war halt eine Landschaft, was weiß ich.
Pour ceux qui connaissent pas ce paysage, comment il est? Nicht jeder kann sie sich vorstellen. Wie ist die Landschaft beschaffen?
Sie macht Angst.
Ils peuvent le connaître à travers des films, à travers des photos et à travers tout ce qu'on a appelé la peinture orientaliste.
Man kann sich anhand von Filmen ein Bild von der Landschaft machen, anhand von Fotografien und dem, was man orientalistische Malerei nennt. Maler und Schriftsteller besuchten im 19. Jahrhundert sehr gerne exotische Landschaften. Und Algerien, das nicht weit von Frankreich entfernt war, hat viele orientalistische Maler angezogen. Eugène Delacroix zum Beispiel, Fromentin und Chassériau. Ihre Malerei vermittelt ein Bild von Algerien. Es hat sich seither natürlich ein wenig verändert, aber nicht zu sehr.
Vous pourriez savoir ce à quoi ressemblait l'Algérie. Ça a changé un peu, mais pas tant que ça.
1954 begann der Unabhängigkeitskrieg. War das der Moment, in dem für Sie die Kindheit zu Ende ging?
Le moment où l'enfance se terminait pour vous?
Est-ce qu'en 54 ça se termine, mon enfance?
Ich weiß nicht. Ich habe nie so über mein Leben nachgedacht. Ich habe mir nie gesagt, dass meine Kindheit 1954 endete.
Ich meine, eine gewisse Naivität, vielleicht eine gewisse Unschuld, die geht verloren. Wenn ein Krieg ausbricht, dann passiert ein Bruch. Das ist ja eine Zäsur, oder nicht?
Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où la guerre d'Algérie se manifeste, donc en 54, je suis en pension jusqu'à la fin de la guerre.
Natürlich. Der Algerienkrieg beginnt und ich besuche ein Internat, das heißt eine Mädchenschule, ein Mädchengymnasium. Jungen und Mädchen lernten damals getrennt. In einigen meiner Texte spreche ich über die Jahre im Internat. Ich war überhaupt nicht glücklich, weil ich zwischen den arabischen Mädchen, ich sage arabisch, weil man damals noch nicht algerisch sagte, und den französischen Mädchen stand. Man sprach damals auch noch nicht von Pieds Noirs. Das Wort kam, niemand weiß genau wie, erst in den letzten Jahren des Krieges auf, etwa 1960, 61. Und wenn man von Arabern oder Kabilen, das heißt von Muslimen, redete, sagte man Indigene. Das ist angemessen, denn die Indigenen sind natürlich die ersten Bewohner eines Landes. Autochtone, das sprach sich zu schwer aus. Ureinwohner, Einheimische, das war einfacher. Also mein Vater war Direktor einer Jungenschule in Henaya, einem Dorf in der Nähe von Tlemcen. Es war eine große Schule und auf dem Giebel der Schule stand in Steinbuchstaben Schule für indigene Jungen. Als die Unabhängigkeit kam, wurde das Wort indigen gestrichen. Ich habe eine Freundin, die in dieser Zeit viel fotografierte. Ich habe den Beweis. Nach der Unabhängigkeit Algeriens wurde das Wort indigen ausgelöscht. Für mich ist das so etwas wie eine Urszene. Es hat etwas Obsessionelles, wie ich diese Szene in den Erzählungen über meine Kindheit umkreise. Henaya liegt in einer arabischen Region. Es ist keine kabilische oder berberische Gegend. In die Schule meines Vaters gingen weit mehr als 100 einheimische Jungen. Meine Schwestern und ich besuchten die Mädchenschule im europäischen Teil des Dorfes. Es gab das arabische Dorf und das französische, europäische Dorf mit Kirche, Krankenstation, Kiosk für den 14. Juli, Mädchen- und Jungenschule.
Avec mes sœurs, j'ai dit tout à l'heure que nous allions toutes les trois à l'école de filles du village européen. Il y avait une partie européenne et une partie indigène. Il y avait le village arabe et le village européen. Français, avec l'église, le dispensaire, le kiosque.
Mit meinen Schwestern stieg ich jeden Tag einen noch nicht asphaltierten Hügel hinauf ins europäische Viertel. Und jeden Tag lauerten uns Jungen auf dem Feldweg auf, hinter Bäumen einer Allee, die zum Bahnhof hinunterführte. Wir waren angezogen wie kleine Französinnen, weil wir eine französische Mutter hatten. Sie war eine französische Mutter aus Frankreich. Sie hatte einen anderen Status als die Französinnen aus Algerien. Die echten Französinnen waren die aus Frankreich. Aber für die Französinnen aus Algerien waren Frauen wie meine Mutter Ausländerinnen. Wir waren wie kleine französische Mädchen gekleidet, die Röcke ein bisschen zu kurz, Bänder im Haar, was den Jungen grotesk oder vielleicht exotisch vorkommen musste. Wir trugen keine Kopftücher, sondern karierte Schleifen. Ich glaube, meiner Mutter war nicht klar, welche Wirkung das auf Jungen haben konnte, die weißen Schenkel französischer Mädchen zu sehen, obendrein die Töchter des Direktors, von dem jeder wusste, dass er Araber war. Wenn wir vorbeikamen, riefen die Jungen beleidigende Worte und machten obszöne Gesten. Wir verstanden nicht, was sie riefen, begriffen aber, dass es etwas Sexuelles war. Das Wort Nick kennt inzwischen jeder in Frankreich. Mit unseren Eltern haben wir nie darüber gesprochen. Nie.
Warum denn nicht?
Parce que on savait bien que ça ne lui plairait pas. On ne voulait pas le blesser. Je pense que c'est ça, vraiment. Je pense.
Wir wussten, dass es unserem Vater nicht gefallen würde. Wir wollten ihn nicht verletzen. Ich denke, das ist der Grund. Es waren Kinder seines Volkes, die so zu seinen Töchtern sprachen. Meine Mutter hat meine Bücher gelesen, wir haben aber nie viel darüber geredet. Sie sagte, du erzählst diese Episode immer wieder. Warum hast du uns nie davon erzählt? Ich sagte, es war zu kompliziert und dass ich sie nicht beschuldigen wollte, uns auf eine Art gekleidet zu haben, die auf diese Jungs provokativ wirkte. Eine meiner Schwestern sagte einmal, du hast nicht verstanden, dass diese Jungen uns im Grund verführen wollten. Ich glaube, sie hatte recht. Dass man auch versucht, durch Gewalt zu verführen, wird heute selbstverständlich in Frage gestellt. Ich habe den Essay »Gewalt an kleinen Mädchen« geschrieben. Das Auftreten dieser Jungen gehört zu meiner Kindheit, selbst wenn ich mich zu sehr wiederhole, wie meine Mutter meinte.
J'ai écrit un essai qui s'intitule On tue les petites filles. Donc je le sais. Mais oui, elle avait en partie raison. Et ça m'a fait réfléchir sur le rapport à ces garçons-là, à cette époque-là. Voilà. Ça, c'est une partie de mon enfance importante qui est dans mes livres et un peu répétitive, me disait ma mère.
Le livre « Je ne parle pas la langue » de mon père commence par un souvenir d'Asbourg. Le nom de votre... « Je ne parle pas la langue de mon père »« Ich spreche nicht die Sprache meines Vaters » beginnt mit einer Erinnerung. Der Name ihres Vaters stand auf einer schwarzen Liste. Einer seiner Freunde, ebenfalls Lehrer und Schriftsteller, wurde am 15. März 1962 vor der Wand des Klassenzimmers, in dem er unterrichtete, erschossen. Ihr Vater kam in Orléansville ins Gefängnis. Ich bitte Sie, Léla Sebar, eine Passage zu lesen, die diese Zeit wachruft. Et je vous prie, Léla Sebar, de lire un passage qui révoque cette période.
Mon père en prison, arrêté par l'armée de la France, est un terroriste, un criminel. Il n'a pas parlé, peut-être à sa femme, il ne nous a pas dit ses prisons.
Mein Vater, der im Gefängnis sitzt und von der französischen Armee verhaftet wurde, ist ein Terrorist, ein Krimineller. Er hat nicht darüber gesprochen, vielleicht mit seiner Frau. Uns hat er nichts von seiner Haftzeit erzählt. Später, Jahre später, werden wir erfahren, dass er einem jungen Häftling, mit dem er die Zelle im Militärgefängnis der heißesten Stadt des Landes teilte, Lesen und Schreiben beigebracht hat. Wenn die Erde noch einmal gebebt hätte, wären die Gefangenen geflohen und mein Vater wäre mit seinem Schüler in das Schulhaus zurückgekehrt, wo seine Frau, die Französin und seine vier Kinder auf ihn warten. Wenn ich meinen Vater nach dem jungen Aufständischen, der nicht lesen und schreiben konnte, gefragt hätte, was hätte er mir gesagt? Dass er all den Söhnen der Landarbeiter auf den wohlhabenden Gütern glich, den Söhnen der Armen, die eines Tages denen den Krieg erklärt hatten, die entwürdigte, machtlose Väter unterdrückten, die ihren Vätern die verlorene Ehre zurückgeben wollten. Nicht alle von ihnen würden in den Dschebels, im Maquis und bei den Razzien sterben. Die Lebenden würden die Toten rächen. Hatte man einen Bruder, einen Cousin vor seinen Augen gefoltert, so wie man das meinem Vater angetan hatte, wie ich von meiner Mutter kurz nach seinem Tod erfuhr? Hat mein Vater versucht, das Schicksal des Mannes zu ergründen, der sein jüngerer Bruder hätte sein können? Ich glaube nicht, denn er hat nichts gesagt. Habe ich die Frage gestellt? Ich glaube nicht. Heute, da ich schreibe, sage ich mir wieder einmal, dass ich nichts wissen werde, dass ich meinem Vater in der Sprache meiner Mutter nicht hören konnte oder dass er in seiner Sprache eher vom Krieg, von seinem Volk gesprochen hätte. Er musste, und nicht nur in diesem Moment, bedenken, dass wir, seine Kinder, die Fremden, Töchter und Sohn einer Fremden waren. Definitiv zu spät frage ich mich, ob mein Vater, indem er uns seine Sprache hartnäckig verweigerte, nicht jahrelang versucht hat, Widerstand zu leisten. Widerstand gegen uns, seine Kinder und seine Frau, die Ausländerin, die fremd blieben in einem volkstümlichen, indigenen, muslimischen Viertel, in dem er der absolute Herrscher der Schule war und Wohltäter der Väter, Mütter, Töchter und Söhne seines Volkes, seiner Sprache und seines Landes. Und wir, eingeschlossen in der Festung der französischen Sprache und der Kolonialrepublik? Die Mauern hielten dem bösartigen Echo der von den Jungen ausgestoßenen Schimpfwörter nicht stand und nicht der gebrüllten, gewaltsamen, obszönen Sprache. Wären sie die Söhne meines Vaters mit einer anderen Frau gewesen? Mit der Cousine, die seine Mutter für ihn ausgesucht hatte?
Vous écrivez que vous n'êtes pas sûr d'avoir demandé à votre père de vous parler de son emprisonnement. Sie schreiben, dass Sie sich nicht sicher sind, ob Sie Ihren Vater gebeten haben, ihm von seiner Gefangenschaft zu erzählen. War es nötig, sich klarzumachen, dass die Erinnerung oft verschwommen bleibt, trotz aller Bemühungen, genau zu sein?
Là, vous parlez de qui? De mon père? De moi?
De vous en tant qu'écrivain, oui, qui essaye de se souvenir d'être précis, qui évoque ces images et puis qui n'est pas sûr d'avoir demandé, d'avoir posé des questions au père.
Oui, je parle aussi souvent des silences, hein, des silences de mon père. Et ces silences sont des silences qui lui appartiennent.
Ja, ich spreche auch oft über das Schweigen meines Vaters. Und dieses Schweigen gehört ihm. Es ist mir nie gelungen, es aufzubrechen. Ich erinnere mich, dass ich meinen Vater, wenn er in Frankreich war, regelmäßig anrief und ihm jedes Mal aufs Neue Fragen stellte, die er nicht beantworten wollte. Er wollte es einfach nicht. So wie mein älterer Bruder sich Fragen verweigert. Er hat im Algerienkrieg gekämpft, übrigens gegen seinen Willen, und alles, was er sagt, ist nein, nein, nein. Ich sage ihm, aber deine Kinder haben ein Recht darauf, es zu erfahren. Die Antwort ist nein. Er sagt, ich habe alles vernichtet, alles verbrannt. Es interessiert mich nicht, darüber zu sprechen. Mit niemandem. Weder mit meinen Kindern noch mit dir. Aber ich habe noch nicht aufgegeben.
Il me dit, j'ai tout détruit, j'ai tout brûlé. Ça ne m'intéresse pas d'en parler. À qui que ce soit, à mes enfants. Et à toi non plus, naturellement. Mais je n'ai pas encore désarmé.
Je veux dire, est-ce que vous avez mis en question? Haben Sie die Entscheidung Ihres Vaters, sich in seinem Geburtsland ins Exil zu begeben und zu verstummen, je in Frage gestellt? Ich meine, wenn eine Tochter ihm gegenübertritt und immerzu die gleichen Fragen stellt, hätte es doch einen Moment geben können, an dem er aufgibt.
Je pose ces questions parce que mon père n'était pas à côté de moi. Il habitait Nice, moi j'habitais Paris, et donc à distance, et par téléphone, je pouvais poser des questions qui, pour mon père, étaient inacceptables.
Ich habe diese Fragen gestellt, weil mein Vater nicht in meiner Nähe war. Er wohnte in Nizza, ich in Paris. Und so konnte man aus der Ferne und per Telefon Fragen stellen, von denen er nichts wissen wollte. Wenn Eltern sterben, wird das Haus geräumt. Im Haus in Nizza fanden wir ein Paket mit Briefen, die mein Vater und meine Mutter sich geschrieben hatten, als er während des Kriegs in Orléansville im Gefängnis saß. Ich habe diese Briefe mit Zustimmung meines Bruders und meiner Schwestern geerbt. Eines Tages sagte ich mir, ich werde sie lesen. Es war viel Zeit vergangen, seit ich sie an mich genommen hatte. Ich habe sie gelesen, um mein Buch »Brief an meinen Vater« zu schreiben. Und ich habe aus den Briefen zitiert. Meine Geschwister haben mir keine Vorwürfe gemacht, also sagte ich mir, es war richtig. Es war ein Kraftakt.
Ich habe dieses Buch geschrieben. Sie haben mir keinen Reproche gemacht. Also habe ich mir gesagt, ich habe die Recht, einen Coup de Force zu machen. Weil es ein Coup de Force war.
Je vous demande de lire encore une page, mais une seule page. Ich bitte Sie, noch eine Seite zu lesen, die das Algerien beschreibt, in dem Sie aufwuchsen. C'est la page 34, dans d'autres villes, petites et grandes.
Dans d'autres villes, petites et grandes, Oran, Aflou, Batna, Sidi Belabès, on nommait village nègre pour le distinguer du centre européen, le bas quartier pauvre musulman où habitaient ce que la misère, d'année en année, avait expulsé des campagnes stériles. Les familles vivaient dans des maisons surpeuplées qui n'étaient plus des maisons.
In anderen großen und kleinen Städten wie Oran, Aflou, Batna und Sidi Belabès nannte man das muslimische Armenviertel, in dem Menschen lebten, die Jahr für Jahr durch die Armut aus den unfruchtbaren ländlichen Gebieten vertrieben worden waren, Village Nègre, um es so vom europäischen Zentrum zu unterscheiden. Die Familien lebten in überfüllten Häusern. Ich entdecke das viel später, als ich die Angaben auf Postkarten aus der Kolonialzeit entziffere, die auf den Märkten Frankreichs von einem Flohmarkt zum nächsten weiterwandern. Ich suche hartnäckig nach einem vertrauten Namen, einem Zeichen aus der Kolonie Algerien, einer Landschaft aus meiner Kindheit. Manchmal sind die Buchstaben verblasst oder unleserlich. Ich rekonstruiere Sidi Belabès, den Friedhof des Village Nègre oder oberhalb einer Gruppe niedriger Häuser um das Minarett der Moschee herum, Batna. Blick von der Straße nach Lambès, Lambès, das schreckliche Gefängnis der Kolonie. In den Reiseberichten von Isabelle l'Algérien sah ich, wie Sträflinge mit Peitschen angetrieben wurden, Straßen zu bauen, die die Befriedung der Rebellengebiete erleichtern sollten. Lange Zeit später begreife ich auf der anderen Seite des Meeres, dass ich immer in einer Art Village Nègre gelebt habe, das natürlich nicht so hieß und nach dem Befreiungskrieg verschwand. Wie nennt man heute im freien Algerien diese elenden, überbevölkerten Arbeiterviertel, die den Barbaren Unterschlupf boten und in deren Bauch jene heranwuchsen, die im Namen Gottes, einem Gott der Rache der Armen an den Wohlhabenden, einem Gott der versiegten Tränen, der ungerechten und gerechten Volksgewalt, Menschen die Kehle durchschnitten, ohne Mitleid, unterschiedslos. Wer bewahrt die Erinnerung an ihre Namen, diese Verfluchten, die in keinem Buch genannt werden? Wenn ich zurückkomme, werde ich es nicht wissen und mir die Worte der fremden Sprache nicht merken. Ich werde blind herumgehen und die Bedeutung der arabischen Buchstaben nicht lesen können. Es gibt keine Übersetzung in die Kolonialsprache, die offiziell getilgt wurde.
Dans ce passage, le nom d'Isabelle l'Algérien, in diesem Ausschnitt aus ihrem Buch Je ne parle pas la langue de mon père, wird der Name Isabelle l'Algérien erwähnt. Diesen Namen führte Isabelle Eberhard, eine französisch-schweizerische Abenteurerin, die 1897 in Begleitung ihrer Mutter nach Algerien reist. Beide konvertierten zum Islam. Isabelle lernte Arabisch. Häufig trug sie Männerkleidung. Als ihre Mutter starb, war sie 20. Sie blieb dann in Nordafrika. Was berührt sie so sehr an der Persönlichkeit von Isabelle Eberhard, die bei einem Unwetter in einem überfluteten Wadi in Ain-Sefra starb?
Pour moi, c'est une figure iconique. Et je l'ai aimée, je l'aime toujours. Elle est toujours là avec moi.
Für mich ist sie eine ikonische Figur. Ich habe sie geliebt. Ich liebe sie immer noch. Sie ist immer bei mir und taucht häufig in meinen Texten auf. Sie erscheint einfach. Ich nehme mir das nicht vor. Sie ist da. Sie hat Arabisch gelernt, was ich nicht getan habe. Sie ist zum Islam konvertiert. Diesen Wunsch hatte ich nie. Ich bin absolut ungläubig. Also für mich gibt es weder Gott noch Meister.
Elle s'est convertie à l'islam. Moi, j'ai jamais eu ce désir-là. Je suis une mécréante absolue. Donc, ni Dieu ni maître.
Mais elle représente aussi peut-être. Sie steht vielleicht auch für die Möglichkeit eines glücklichen Exils.
Oui, oui. L'Algérie a été son exil heureux. Elle était extrêmement libre, comme aucune femme de cette époque ne pouvait l'être.
Algerien war ihr glückliches Exil und sie war extrem frei, so wie es keine Frau in ihrer Zeit sein konnte. Sie war Ausländerin, also war ihr in Algerien einiges gestattet und die Algerier wussten, dass sie zum Islam übergetreten war. Das war auf jeden Fall von Vorteil. Die europäische Bevölkerung in Algerien verabscheute sie, weil sie zudem einen Algerier geheiratet hatte, selbst wenn dieser ein Spahi war und im Dienst der Franzosen stand. Die Spahis trugen rote Mäntel. Sie gehörten zu einer Reitertruppe. Für ihre Erfolge im Kampf wurden sie mit Land belohnt. Isabelle Eberhard heiratete also jemanden, den sie nach Ansicht der Kolonialherren nicht hätte heiraten sollen.
En tant qu'écrivaine, elle a été découverte. Als Schriftstellerin wurde Isabelle Eberhard gut 70 Jahre nach ihrem Tod entdeckt, also Mitte der 1970er Jahre. Haben Sie die Notizbücher, das Tagebuch und all das, was Eberhard hinterlassen hat, genutzt, um die Orte zu rekonstruieren, an denen Sie in Algerien gewohnt haben?
Sie haben mich begleitet, so wie die Persönlichkeit von Isabelle Eberhard. Sie tut es noch immer. Sie ist eine treue Freundin, treuer als die Lebenden. Ich liebe sie.
Et je l'aime.
Wir haben noch nicht über das Buch Brief an meinen Vater gesprochen. Das sollten wir tun.
Oui? Mais après avoir écrit la lettre à mon père, parce que je me suis dit, si je relis la lettre au père de Kafka, je vais être complètement inhibée, quoi.
Ich habe Franz Kafkas Brief an den Vater erst wieder gelesen, nachdem ich mein Buch Brief an meinen Vater abgeschlossen hatte. Denn ich habe befürchtet, dass mich die Lektüre völlig hemmen könnte. Kafkas Brief, dieser Hass auf den Vater ist scheußlich. Es war richtig, dass ich ihn nicht gelesen habe, während ich den Brief an meinen Vater schrieb.
Cette haine du père. J'ai eu raison de pas le lire en même temps que j'écrivais ma lettre à mon père.
Votre lettre, elle fait 140 pages. Ihr Brief ist 140 Seiten lang. Es ist ein von starken Gefühlen getragener innerer Dialog. Von Zärtlichkeit, vor allem für den Menschen, der 1997 gestorben ist, aber auch von Neugier und auch von Frustration. In diesem Brief, der am 16. März 2020 begonnen wurde, das heißt am Vorabend des Tages, an dem die französische Regierung bestimmte Regeln aufstellte, um die Pandemie besser zu kontrollieren, in diesem Brief geben Sie dem Vater das Wort. Sie stellen sich seine Antworten vor, auch seine Ausflüchte. Sie beschreiben ihn als einen Mann, der es verstanden hat, sich ihren bohrenden Fragen zu entziehen. Haben Sie leicht zu dieser Form gefunden, die ja auch etwas von einer Anrufung hat, von einem großen Gesang fast?
Est-ce que cette forme, vous l'avez trouvée facilement, puisque c'est un dialogue ou un monologue intérieur qui, parce que c'est répétitif, il y a des invocations qui, pour moi, ressemblent aussi un peu à un chant, en quelque sorte.
Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire cette lettre. Et quand je l'ai eue, enfin, quand j'ai décidé que c'était fini, j'ai eu beaucoup de peine.
Diesen Brief zu schreiben hat mir viel Freude gemacht. Und es war nicht leicht, ihn zu beschließen. Es war traurig. Ich hätte mir gewünscht, dass dieser fiktive Dialog mit meinem Vater weitergeht. Ich schreibe oft in Cafés in meinem Viertel der Bütokai und manches Mal ging ich nach Hause und wollte meinen Vater anrufen. Wenn ich dann ankam, begriff ich, dass das nicht mehr möglich war. Ich konnte nicht mehr davon träumen, dass ich ihn anrufen würde. Es war richtig, dass ich das Buch geschrieben habe. Ich werde keine Fortsetzung dieses Briefes schreiben, nein. Man hat mir oft vorgeworfen, du redest nur über deinen Vater und kaum über deine Mutter. Ich antworte dann, lest doch, was ich schreibe. Ich erzähle auch von meiner Mutter. Sie existiert. Und ich werde den großen Liebesroman meines Vaters und meiner Mutter schreiben. Ja, einfach wird das nicht.
Et j'écrirai le grand roman d'amour de mon père et de ma mère. Oui, oui, oui. C'est pas le plus facile.
La lettre, elle commence par le souvenir d'une perception très sensorielle. Der Brief beginnt mit der Erinnerung an eine sehr sinnliche Wahrnehmung. Durch das Autofenster nimmt das Auge des kleinen Mädchens, das sie waren, die Silhouette von Frauen wahr, ihre eiligen Schritte, ihre verschleierten Körper. Sie schreiben, ich habe diese Frauen, junge arabische Mädchen, auf Postkarten gesehen, im alltäglichen Leben der Kolonie, nie. Der Ton ist gesetzt, es ist eine nüchterne Feststellung, die das Bedauern, das Erstaunen und die Enttäuschung und vielleicht auch verhaltene Wut zähmt, weil sie die Frauen der Familie väterlicherseits eigentlich nicht kennenlernen konnten, vielleicht sogar nicht kennenlernen durften.
La colère retenue face au fait que vous n'avez guère pu connaître les femmes de la famille paternelle.
Alors cette relation aux femmes, on a parlé d'Isabelle Eberhard tout à l'heure. Là, je les appelle les femmes du peuple de mon père.
Ja, die Beziehung zu den Frauen. Wir haben eben über Isabelle Eberhard gesprochen. Ich nenne sie die Frauen des Volkes meines Vaters. Ich habe sie nicht gekannt. Ich habe nie von ihnen gesprochen und das aus gutem Grund. Ich ging ja noch nicht in die Schule. Ich lernte Französisch sprechen, aber kein Arabisch. Es war also keine Kommunikation zwischen uns möglich. In gewisser Weise habe ich diese Frauen immer gesucht. Als ich nach Frankreich kam, ging ich in die Vorstadtviertel und insbesondere auf Plätze. Die algerischen Frauen gingen nur aus dem Haus, um auf dem Markt einzukaufen, und sie gingen mit ihren Kindern auf Plätze.
En particulier, parce que ces femmes ne sortaient pas de chez elles, hein, sauf pour aller au marché et pour s'occuper de leurs enfants, les femmes algériennes.
En écrivant, vous avez imaginé. Sie haben schreibend für sich eine algerische Familie erfunden.
Je dirais que j'ai fabriqué, imaginé une sorte de tribu qui n'a jamais existé. Oui.
Ich würde sagen, dass ich eine Art Stamm imaginiert habe, den es natürlich nie gegeben hat. Ja, ich brauchte das, um mich meinem Vater zu nähern, um mich Algerien, um mich diesem Kontinent zu nähern, von dem ich nichts wusste. So konnte ich ihn sehen und hören, ohne mit ihm zu sprechen. Die Fiktion kann das leisten, das ist das Schöne. Es ist ein Glück. Für mich ist es ein Glück, Fiktion zu schreiben. Wie gesagt, ohne Gott noch Meister. Ich schreibe, was ich will, das ist alles.
C'est un bonheur. Pour moi, c'est un bonheur d'écrire de la fiction comme ça. Sans Dieu ni maître, encore une fois. J'écris ce que je veux. C'est tout.
Und das war die 28. Folge des deutsch-französischen Podcasts Literamour. Das Overvoice der Stimme von Leila Sebar verdanke ich Karin Uttendörfer. Merci bien, Karin. In der nächsten Ausgabe wird der Journalist und Autor David Dambitsch mein Gast sein. Er hat die Geschichte einer jüdischen Familie, mit der er verwandtschaftlich verbunden ist, nachgezeichnet. Sein Buch heißt »Der blaue Koffer der Familie Samosch«. Ich bin Sigurd Brinkmann und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Alles Gute und auf ein neues!